Gemeinsam. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Jetzt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, Leben der Welt. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, Leben der Welt.
Dankeschön.
Ja, liebe Gemeinde, wir können einmal auf diesen Zettel schauen, wo der Predigttext abgedruckt ist, der heute aus dem 9. Kapitel des Markus-Evangeliums kommt und eine alte Währung zeigt. Es ist die Geschichte vom Schärflein der Witwe. Die geht so: Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Cent. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Wie viel plane ich heute in den Klingelbeutel zu werfen? Ist das nicht ein lästiger Moment, wenn dieser Beutel vorüberkommt? Zum Glück sieht mich keiner. Das liebe Geld. Viele von den Konfirmanden freuen sich auf Geld zur Konfirmation. Das Geld zu meiner Konfirmation gehört nur mir. Habe ich schon mal gehört. Das Glück, was auch im Geld liegt, es gehört nur mir. Keiner möchte einem anderen das Glück streitig machen. Aber das können wir mal als Einleitung gelten lassen. In dieser Geschichte befinden wir uns im Tempel. Und dieser Tempel ist nur wenige Jahre vor Jesu Auftreten unter König Herodes vergrößert und prächtig ausgebaut worden. Riesige Bauten, riesige Steinberge. Die Jünger staunen. Das Betreten des Tempels und seiner Vorhöfe war ganz genau geregelt. So eine Art von jüdisches Ordnungsamt war das. Einige Bereiche waren nur für Priester, andere nur für Männer, wieder andere nur für Frauen. Und für Nichtjuden war der eigentliche Tempelbereich gar nicht zu betreten. Der sogenannte Vorhof der Frauen, wo sich unsere Szene abspielt, das war der größte Vorhof von prächtigen Säulenhallen, flankiert, und dort befand sich eine Schatzkammer, in der 13 Sammelbehälter aufgestellt waren. Und einer dieser Behälter war für freiwillige Gaben vorgesehen, mit denen die täglichen Opfer finanziert wurden. So eine Art von eigene Gemeinde, Kollekte für die eigene Gemeinde. So ist die Szene, und Jesus sitzt diesem Schatzkasten gegenüber und er guckt genau, wie viel Geld die da reinwerfen. Ja, eben viele Reiche geben viel, beobachtet eine arme Witwe, die nahezu wertlose Kupfermünzen einwirft. Ja, das kennen wir nicht, so eine Szene. In unserer Christuskirche gibt es ja erstmal den Sack, da sieht keiner rein. Es würde auch kein Presbyter wagen, nochmal genau zu gucken, wie viel man da einwirft. Als ich in Italien Pfarrer war, da gab es eine Liste mit Namensliste, mit Personen, die verzeichnet wurden, und darauf stand dann genau, wer wie viel in einem Monat gegeben hatte. Da konnte man immer gucken, wer noch nichts gegeben hatte und wer wie viel gegeben hatte. Und wer mehr gab, guckte oft so ein bisschen stolz und meinte dann öfter auch mal mehr zu sagen zu haben. So ist das in tausenden Gemeinden auf dieser Welt, dass da genau geschaut wird, wer wie viel gibt. Und warum gebe ich denn überhaupt? Es gibt Gemeinden in den USA, wo diejenigen, die am meisten geben, dann sagen können, was der Pfarrer zu predigen hat. Sie sind die Säulen der Gemeinde. Warum gebe ich? Gebe ich für den eigenen Ruhm? Oder ist es einfach nur weg, das Geld? Ja, mein Geld. Es gibt Spendertafeln. Jesus kritisiert die Schriftgelehrten, die sich rühmen für ihre guten Taten. Und er stellt sie dieser Witwe gegenüber. Und die Witwe ist das große Vorbild. Er würdigt diese alte Frau und er will, dass seine Jünger zu ihr aufblicken. Von ihrer Armut hat sie alles reingelegt, was sie zum Leben hatte. Ihren ganzen Lebensunterhalt in den Opferstock geworfen. Es gibt Leute, die darüber nachdenken, warum sie gerade zwei Kupfermünzen einwirft. Sie hätte doch eine wenigstens zurückbehalten können. Der einen Münze wäre sie zwar noch immer arm gewesen, aber sie hätte wenigstens für den einen Tag ein Stück Sicherheit gehabt. Und so macht sie sich dann abhängig von anderen, von Angehörigen oder Bekannten. Und die Frage, ist das vernünftig, dürfen wir auch in der Kirche mal stellen. Wovon soll sie denn letzt leben? Ist das nicht unverantwortlich? Dennoch ist sie ein Vorbild für Jesus. Und was meinen wir, warum ist sie ein Vorbild? Die arme Witwe, ja, sie gehört zu den schutzlosen Menschen, abhängig von der Fürsorge der anderen. Und wenn sie das reinwirft und zum Vorbild wird, dann kann Jesus damit sagen, die scheinbar unverrückbare Grenze zwischen oben und unten, zwischen denen, die immer geben, viel geben und Macht haben, und denen, die immer nur nehmen, und das ist ja eigentlich diese Witwe, die verschwimmt. Das heißt, in der Gemeinde derer, die an Gott glauben, sollen die schmaleren Schultern wertgeschätzt werden und die Begabungen der Kleinen sollen entdeckt werden und anerkannt werden. Das steckt da drin als Vorbild für uns. Aber die Witwe, die ist mehr als eine arme Wohltäterin. Mit dem Verzicht auf materielle Sicherheit lebt sie das, was Jesus gepredigt hat. Sie verhält sich wie die Vögel unter dem Himmel, die nicht sammeln und doch satt werden. Wie die Lilien auf dem Feld, die nicht sorgen um den morgigen Tag und doch schön gekleidet sind. Der reiche Jüngling, den kennen wir auch, den Jesus mal trifft, der ist auch ein sehr emsiger, ja, Gläubiger, aber er hält am Reichtum fest. Diese Witwe hier ist eher wie das Kind, das Jesus schon mal hinstellt als Vorbild und sagt, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der kann nicht reinkommen. So, und wie? Gut, man kann jetzt aussteigen in dieser Geschichte und sagen, ja, ist kein Vorbild, ist unvernünftig, sagt mir nichts. Oder man forscht ein wenig nach über die Beweggründe. Warum kann sie das? Woher schöpft diese Witwe ihr Vertrauen? Das steht da nicht drin, in diesem Text. Aber ich stelle mir eine Frau vor, die im Hause Gottes, eben in diesem Tempel, Geborgenheit und Nähe sucht und findet. Ihr Mann ist nicht mehr da. Und sie findet im Vater im Himmel, ihre Zuflucht. Ganz gewohnter Ort für sie. Viele von uns kommen hierher in ihr Haus, jeden Sonntag, im gleichen Ort, im gleichen Platz, der Bankreihe wie immer. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, so hören wir in einem Psalm, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Ich stelle mir vor, wie diese Verse über ihre Lippen kommen. Sie gibt ihre letzten paar Cent, damit der Tempel auch in Zukunft ein Ort der Geborgenheit und der Gottesnähe sein kann. Das tun viele auch in unserer Stadt, die dafür gespendet haben, dass der Turm erhalten bleibt, damit sie hier ein Haus haben können. Das Geld war nicht weg, das wir gespendet haben. Und ich glaube, das tut sie auch nicht zum ersten Mal. Sie hat in ihrem Leben schon oft die Erfahrung gemacht, alles geben zu können und dennoch das Lebensnotwendige zu haben. Sie hat es als Zeichen der Güte Gottes verstanden. Andere haben wahrscheinlich den Kopf geschüttelt. Und sie hat gesagt, ja, ihr müsst es nicht verstehen, aber ich lasse mich fallen in diese Güte Gottes. Sie hat Halt gefunden, vielleicht auch ein wenig so eine Art von geheimnisvolle, diebische Freude, wie stark ihr Glaube ist, wie wenig sie abhängig ist von dem, was die anderen so wichtig ansehen. Ja, diese Witwe ist gar nicht so leicht nachzuvollziehen, also das, was sie tut in einer Welt, in der für viele von uns alles doppelt und dreifach versichert ist, in der ein vergleichsweise enges soziales Netz besteht, in der zumindest die materielle Seite des Lebens von Kindesbeinen an so organisiert und abgesichert wird. Also, wie kann denn die Witwe mir ein Vorbild sein? Ich will doch nicht meine Versicherungen aufkündigen. Sehe ich mich nicht eher bei denen, die von ihrem Überfluss etwas geben? Oder bei den, als solche Jünger, vielleicht bin ich einer von denen. Woran denke ich bei dieser Witwe? Wie schon gesagt, ich finde diese Freude an der Freiheit, die sie dort findet im Tempel, das Entscheidende. Sie kann abgeben, sie kann dankbar sein und sie kann alles abgeben. Viele von uns überlegen, wie viel Geld sie in den Klingelbeutel werfen. Ich selber auch überlegt. Manch einer sagt, ich gebe den Zehnten. Und die sagen dann, wenn ich den Zehnten von meinem Einkommen gebe, dann liegt da Segen auf meinem Leben. Ich gebe derzeit noch nicht den Zehnten, aber ich würde es gerne schaffen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber diese Freiheit, die darin liegt, die will ich noch erreichen, also in voller, diese volle Freiheit. Jetzt kann man fragen, das sind praktische Fragen, aber wir können fragen, ist denn diese Witwe und diese Geschichte, ist das nur eine Moralgeschichte, bei der man überlegen soll, ob man dasselbe tun kann? Ich denke, das kann uns auch überfordern. Aber wenn wir mal drauf schauen, dann merken wir noch mehr. Und zwar dann, wenn wir die Geschichte weiterlesen, eben im Markus-Evangelium. Da folgt danach die Passionsgeschichte. Den Jüngern ist der Zusammenhang gar nicht bekannt, aber wir kennen ja den Fortgang. Wir wissen, dass der Aufenthalt in Jerusalem an einem Kreuz auf Golgatha endet. Vor diesem Hintergrund klingt es nochmal anders, wenn Jesus über die Frau sagt, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt, man könnte auch sagen, ihr ganzes Leben gegeben. Erkennt Jesus etwa in dieser selbstlosen Tat der Witwe seinen eigenen Weg? Wie sie alles gibt, ihr Leben aufs Spiel setzt, so geht er seinen letzten Weg, lässt los, gibt alle Sicherheiten preis, widersteht den politisch-religiösen Konsens der Mächte, ergreift auch nicht die Flucht, die vielleicht sein Leben retten könnte. Macht die Tat der armen Witwe ihm vielleicht Mut für seinen eigenen Weg, ihre Sorglosigkeit, ihr Vertrauen in diesen Gott? Ja, und das ist der Weg Jesu. Als Christ will ich glauben, dass das, was Jesus erduldet hat, nicht das Ende war, sondern ein neuer Anfang. Dass da, wo er loslassen musste, dass er davon Gott nicht losgelassen wurde. Vor diesem Hintergrund wird die Witwe zu einem Blick auf den Gott, der uns hält, wenn wir loslassen müssen. Im Grunde wird sie zu einer Mutmachgeschichte, nicht nur so einer Geschichte, wo es heißt, gebt ein wenig mehr. Kann das auch für uns Mut machen, da wo wir loslassen müssen, ja nicht erst am Ende des Lebens, vielleicht in kleinen Abschieden, immer wieder erleiden wir diese Lebensphasen loszulassen, vielleicht wenn man ein junger Erwachsener ist, sehnt man sich noch nach der Kindheit, was man da alles machen konnte. Auf einmal wird von uns verlangt, verantwortlicher zu leben, Kindheit loslassen oder als Eltern die eigenen Kinder loslassen. Das steht mir ja noch bevor. Viele von uns sind da durchgegangen. Habe ich das geschafft oder wie setze ich meine eigenen Kinder unter Druck? Tue ich das, wenn sie selbstständig werden wollen, erwachsen? Manch einer zieht weg in eine andere Stadt und er muss liebgewonnene Menschen loslassen. Wenn man älter wird, man muss etwas loslassen von der goldenen Kraft der Jugend. Und Gesundheit ist ja nicht alles. Wenn das jemand sagt, stimmt es gar nicht. Denn wenn man loslassen kann, kann man in Gott Zuflucht suchen. Halt finden, wenn ich loslassen muss. Viele schütteln den Kopf. Aber Jesus ruft zu seinen Jüngern, eben gerade als er sie beruft, noch jung, das haben wir im Musical so oft gesungen, keine Angst. Keine Angst, ruft er seinen Jüngern zu, als die ihre Fischerboote zurücklassen, um ihm zu folgen. Und viele von uns, die ehrenamtlich tätig sind in unserer Gemeinde, die haben irgendwas schon verstanden. Die haben gemerkt, es ist nicht nur einfach verlorene Zeit oder noch ein Termin, wenn ich mich einsetze oder etwas tue. Es ist sicher ein geheimes Wissen davon, wenn ich Zeit opfere, dann werde ich auch ein Stück weit frei. Und wenn jetzt jemand, ein Konfirmand, wir haben darüber gesprochen, sagt, all das Geld gehört mir, dann kann ich das total nachvollziehen. Wenn man sagt, ich möchte mir auch mal Führerschein finanzieren, warum soll ich das alles Geld abgeben? Aber wir haben dann mal nachgelesen, hier in den Informationsschreiben vom Gustav Adolf Werk, da haben wir uns beschäftigt mit zwei jungen Leuten, ein junges Mädchen aus Syrien, die haben auch im Krieg so eine Sehnsucht nach einem Zufluchtsort, und das Gustav Adolf Werk, das unterstützt evangelische Kirchengemeinden im Ausland, dort wo sonst keine Strukturen vorhanden sind, und da könnt ihr mit eurem Geld bei der Konfirmation, vielleicht gebt ihr 4% oder 5% oder sogar 10% könnt ihr dazu beitragen, wie ein anderer inmitten des Krieges ein Stück Zuflucht findet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jeder von uns einmal nachdenken könnte, wo gibt es ein Projekt oder eine Sache, die mal über meinen eigenen Spaß hinausgeht, wo ich etwas abgebe und da denke, ach, ich verliere zwar etwas Geld, aber es ist ein Stück weit ein Sprung ins Vertrauen zu Gott. Wie zeigt sich denn bei dir, dass du dein Leben in Gottes Hand legst und dadurch Frieden findest? Du andere nur mit dem Kopf schütteln und sagen, was was der wieder für Zeit für die Kirche aufwendet. Das ist, oder ein Gutmensch, der immer nur spendet. Es gibt viele, die dagegen sprechen, das für albern ansehen. Aber wenn wir die Witwe hier sitzen hätten, ich glaube, sie würde uns zulächeln und sagen, ein Stück weit habe ich diese Freiheit und diesen goldenen Frieden gefunden, den ihr bei eurem großen Wohlstand noch lang nicht habt. Und ich wünsche uns allen diesen Frieden, der darin liegt, abzugeben und dadurch größer und freier zu werden. Diesen Frieden, der eben höher ist als unser menschliches Rechnen, der möge unsere Herzen und Sinne bewahren. Amen.